kurz vor Ostern habe ich im Internet eine Nachricht gelesen, dass die Wissenschaftler einen Planet entdeckt haben, wo es ähnliche Bedingungen wie hier bei uns auf der Erde geben könnte. Und natürlich kamen gleich Spekulationen auf, ob es dort auch Leben gibt und vielleicht ähnliche Lebewesen, also so etwas wie Menschen, wie wir, und ob wir sie kontaktieren könnten. Und ich habe mir gedacht, wenn das wirklich so wäre, dann wären, danke Markus, wären diese Wesen unglaublich arm. Stellt euch vor, was bei uns auf der Erde passiert ist. Wir Menschen, Teil der Schöpfung, so kleine Wesen. Und wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir haben Gott abgelehnt. Die zwei ersten Menschen haben ihm eigentlich gesagt, dass er nicht gut ist, dass er ihnen etwas vorenthalten hat, dass er sie in ihren menschlichen Rechten beschränken will. Und sie haben sogar geglaubt, dass Gott, der heilige Gott, lügt, seine Frechheit. Und was hat Gott getan? Er hat seinen Sohn gegeben, der die Strafe für diese Sünde getragen hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn jemand einmal gesündigt hat, dann ist er für die Ewigkeit tot. Und Jesus ist gestorben. Aber er ist auferstanden, er lebt. Er hat gesagt, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Er hat die Menschheit erlöst. Und wer das glaubt, der hat das ewige Leben. Liebe Geschwister, wenn es solche Wesen geben, die irgendwo im Universum leben und irgendwie dann mit uns im Himmel, dann wären, ich bin überzeugt, die werden die ganze Ewigkeit hören wollen, wie wir das erlebt haben. Was ist bei euch auf der Erde passiert? Wie hast du das erlebt? Erzähle mir das immer wieder. Und vielleicht werden die uns auch fragen, und wenn du das gewusst hast, was hast du damit gemacht? Wie hat das dein Leben verändert, diese wunderbare Botschaft, dass der Sohn Gottes für dich gestorben ist und dass er für dich auferstanden ist? Und dann wollen wir alle die ganze Ewigkeit Gott anbeten und ihm danken und ihn loben. Aber für die Menschen, die es damals erlebt haben, war es überhaupt nicht einfach, sich in den Ereignissen am Ostermorgen zu orientieren. Für uns ist das kein Problem. Wir können das, wir wissen, dass er auferstanden ist. Wir können uns orientieren. Aber für die Jünger war das ein schwieriger Morgen. Verschiedene Erscheinungen, verschiedene Berichte deuten an, dass Jesus lebt, dass er vielleicht auferstanden ist. Aber es ist nicht klar, weil es kommen verschiedene Berichte. Sogar Frauen sprechen darüber als die Ersten. Und das ist für die Jünger eigentlich ein Beweis, dass das nicht stimmt. Weil wäre Jesus auferstanden, hätte er sich ganz sicher ihnen gezeigt, seinen Petrus oder Johannes. Aber Frauen, unmöglich. Eine riesige Verunsicherung. Aus verschiedenen Quellen kommen verschiedene Berichte. Sogar Engel sollen erschienen. Auch hier ist das nicht eindeutig. Einige sprechen von einem Engel, andere über zwei. Ein Engel soll im Grab sein oder draußen. Wer soll sich auskennen? Das stimmt nicht alles überein. Es ist eine riesige Verunsicherung. Petrus und Johannes rennen zum Grab. Sie sind nicht fähig, langsam zu gehen. Und sie sehen dort die Leinen, in denen der Leichnam gebunden war. Und sie sind nicht klug. Sie haben doch vor kurzem erlebt, wie Jesus den Lazarus auferweckt hat. Und dort heißt das, sie haben ihn losbinden müssen. Dann waren die Leinen sicher nicht schön geordnet, na, und haben nicht schön geordnet dort gelegen. Hier Ist das so, als ob der Leichnam irgendwie durch die Leinen durchgegangen wäre? Wie ist das möglich? Die Leinen sind schön geordnet im Grab. Aber wenn Jesus durch Leinen gegangen wäre, warum ist der Stein abgewälzt worden? Er hätte doch durch die Felsen, durch die Masse durchgehen können. Sie verstehen noch nicht, dass der Stein wegen der Frauen abgewälzt worden ist und wegen der Jünger, damit sie glauben könnten. Das ist für uns geschehen, nicht für Jesus. Der hat das tatsächlich nicht gebraucht. Also eine Menge von Nachrichten, eine Menge von Offenbarungen. Was ist passiert? Wer soll sich darin orientieren? Dagegen ist die nachfolgende Geschichte ganz einfach. Alltäglich, zwei Männer sind unterwegs, nichts Dramatisches dabei. Kein Engel, kein abgewälzter Stein, nichts Besonderes. Ich frage mich, was Lukas bewegt hat, gerade diese Geschichte den weiteren Generationen von Christen zu berichten. Und dabei so ausführlich die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die ist doppelt so lang wie die eigentliche Geschichte von der Auferstehung. Ich hätte mir das umgekehrt gewünscht. Ich hätte so gerne mehr über die Auferstehung gewusst. Aber diese zwei Männer, es ist nichts Besonderes dabei. Warum hat der Heilige Geist Lukas geführt, dass es in der Bibel steht? Das ist eine wichtige Frage. Und wir wollen dem heute nachgehen. Also zwei Jünger, Kleopas und noch ein anderer, sind unterwegs nach Emmaus, ein Dorf, circa 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Aber das ist unwichtig. Sie könnten auch in ein anderes Dorf gehen. Bedeutend ist nicht, wohin sie gehen, sondern woher sie unterwegs sind. Woher? Aus Jerusalem. Das ist die verborgene geistliche Dimension. Das sollen wir wahrnehmen. Es ist eine symbolische geistliche Reise. Es ist nämlich nicht so lange her, als alle Jünger und Anhänger unter der Führung von Jesus nach Jerusalem gepilgert sind. Das war damals eine feierliche Angelegenheit. Wir lesen dort von Kindern, die rufen und Jesus loben. Menschen bringen Palmzweige auf den Weg und loben Jesus und so fort. Und das war nur vor einer Woche. Vor einer Woche. Sie haben damals nach Jerusalem gezogen und hier gehen sie aus Jerusalem weg. In Jerusalem sollte alles den Höhepunkt erreichen. Jesus sollte die Regierung ergreifen. Jesus sollte Israel befreien. Er sollte in Jerusalem klar und allen sichtbar mit Macht das Reich Gottes gründen und durchsetzen. So haben sie sich das vorgestellt. So haben sie das fest erwartet. So haben sie das sogar in der Bibel gelesen. Aber während nur einigen Tagen ist von dieser Vision nichts mehr geblieben. Die einzelnen Jünger versuchen, das auf verschiedene Art zu verarbeiten, aber diese beiden gehen einfach weg. Es ist gekommen, so wie das gekommen ist. Man kann nichts machen, wir gehen fort. Unsere Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Sie verlassen Jerusalem. Sie verlassen die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich in dem Ganzen auch noch nicht auskennen, aber die mindestens versuchen, sich zu orientieren. Diese beiden nicht. Sie wollen in Jerusalem nicht mehr bleiben. Sie haben keine Aussicht in die Zukunft, nach vorne. Sie gehen einfach zurück, zurück ins alte Leben. Sie haben Schluss gemacht. Diese ganze Sache mit Jesus fertig. Schluss, sie gehen einfach zurück. Zwei Menschen ohne Zukunft sind unterwegs. Liebe Geschwister, es ist schwierig, so etwas zuzugeben, Aber auch wir können eine ähnliche Situation erleben. Unsere Pläne, Hoffnungen brechen zusammen und wir stehen vor dem Nichts. Das kann in einer Beziehung passieren. Du kannst auf eine schöne Zukunft gehofft und plötzlich ist alles weg. Das kann sogar in einer Ehe passieren. Es war schön, gut, aber plötzlich ist das weg. Es hat sich nicht erfüllt. Oder beruflich, du hast etwas aufgebaut, ein Job, eine kleine Firma oder irgendwie eine Anstellung. Und dann ist plötzlich alles weg. Du bist arbeitslos oder die Firma ging pleite, die Finanzierung hat nicht gereicht. Je nachdem, und wenn du älter bist, so um die 50, 55, dann hast du keine Zukunft mehr. Im Studium oder in einer Lehre, du hast eine oder zwei Prüfungen nicht geschafft und es ist vorbei, keine Zukunft mehr. Aber am schlimmsten ist, wenn es scheint, dass der Glaube nicht funktioniert. Du hast auf etwas gehofft, etwas erwartet, hast gebetet, hast viel geopfert, aber deine Erwartungen und Hoffnungen sind zusammengebrochen. Es hat nichts gebracht und du möchtest am liebsten aufgeben, auf den Glauben verzichten, alles wegwerfen, die Gemeinde verlassen, weil die Enttäuschung zu tief sitzt. Man sagt sich genug. Der Wunsch aufzugeben, zu dem Leben zurückzukehren, wie man früher gelebt hat, nach Emmaus zurückzulaufen oder noch weiter. Diese zwei haben alles aufgegeben, ihre Pläne, Hoffnungen, ihre Zukunft, ihre Gemeinschaft, alles. Was ist ihnen geblieben? Sie reden, eine Debatte, sie besprechen die Ereignisse immer wieder, reden darüber, was passiert ist, was nicht passiert ist, was passieren sollte, was sie gehofft haben, was wäre, wenn. Eine Debatte. Es ist wichtig zu reden, zu diskutieren, aber es kann so etwas wie ein Versteck werden. Versteck vor Erfahrungen, die man nicht versteht oder vor Problemen, die man nicht lösen kann. Vor Traurigkeit, Verlust. Man redet über eine Sache, aber eigentlich will man nichts mehr von ihr wissen. Aber Jesus hat sie nicht in dieser Verwirrung gelassen. Sie gehen und er hat sich ihnen angeschlossen. Sie haben ihn nicht erkannt. Bitte, das ist sehr wichtig, merken wir uns eins, es war seine Initiative. Er hat den Schritt getan. Sie haben nicht um seine Gegenwart gebetet. Sie haben nicht gesagt, Herr, bitte, komm zu uns. Sie haben alles aufgegeben, sie laufen weg, sie wollen nichts mehr wissen. Aber er hat sich ihnen angeschlossen und er geht mit ihnen. Das ist der Schlüsselmoment dieser Geschichte. Und das sollen wir uns merken. Sie haben alles aufgegeben, aber Jesus hat sie nicht aufgegeben. Es war nicht so, dass sie die Ereignisse wie eine Mosaik in der Diskussion zusammengelegt hätten und plötzlich alles verstanden hätten. Sie haben noch nichts erkannt. Sie sind immer noch am Boden. Aber Jesus geht mit ihnen. Sie wissen nicht, dass er es ist, dass er mit ihnen geht, aber er ist bei ihnen. Sie sind noch voll Verwirrung, aber Jesus geht mit ihnen. Sie gehen nicht zurück nach Jerusalem. Sie sind immer noch auf der Flucht, aber Jesus geht mit ihnen. Die Enttäuschung und Trauer hat sie überwunden. Sie sind desorientiert, aber Jesus geht mit ihnen. Sie haben ihn nicht gesucht, nicht gerufen, aber er ist gekommen und geht mit ihnen. Ich weiß nicht, was ihr von den verschiedenen Predigten mitnehmt. Meine Erfahrung ist, dass ich oft nicht viel mitnehme. Und manchmal ist das so, je länger die Predigt ist, desto weniger weiß ich nachher. Aber ich möchte euch bitten, wenn ihr heute nicht viel mitnehmen werdet, dieser Satz bitte, nehmt das mit. Jesus geht mit mir. Jesus geht mit uns. Das ist das Wichtigste in der ganzen Predigt. Das soll unsere Gewissheit, unser Bekenntnis sein. Jesus geht mit mir. Es kann so sein wie in diesem Fall. Diese zwei haben ihn noch nicht erkannt. Und vielleicht erkennen wir auch nicht, dass er mit uns geht. Wir spüren nichts. Wir haben keine Erfahrung. Wir können uns nicht einmal vorstellen, dass er mit uns wäre. Aber er geht mit uns. Er geht also mit ihnen und hat die Initiative ergriffen, hat sie angesprochen, ganz einfach. Also, Männer, worüber habt ihr unterwegs geredet? Schauen wir ihre Reaktion an. Sie berichten ihm nicht, worüber sie geredet haben, welche Meinung sie sich gebildet haben. Sie sprechen über Ereignisse, die sie erlebt haben. Jesus hat durch diese Frage nämlich ihre Traurigkeit angesprochen. Und das war heilsam. Das ist eine große Weisheit. Wenn wir einem Menschen begegnen, der tief enttäuscht ist, aufgeben will, dann hat das keinen Sinn, mit ihm irgendwie zu diskutieren und ihn überzeugen zu wollen. Man sollte beten, dass man die Ursache seiner Traurigkeit erkennt und die ansprechen. Die Ursache seiner Traurigkeit. Jesus hat es getan und jetzt sprudelt das aus ihnen heraus. Sie beginnen mit einem Vorwurf. Du bist wahrscheinlich der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Das machen traurige Menschen ab und zu, dass sie irgendwie einen Vorwurf machen. Aber Jesus hat sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, hat mit einer einfachen Frage geantwortet. Das ist wieder eine Meisterfrage. Sagt einfach, und was war das? Du bist der Einzige, der dachte, nicht weiß, was war das? Und es sprudelt weiter. Jetzt sind das keine Emotionen mehr, sondern sie erzählen Ereignisse, so wie sie das erlebt haben und was sie zu dieser Traurigkeit geführt hat. Sie schildern also die Ereignisse der letzten Tage und Jesus hört zu. Und das war dabei nicht nötig. Er hat doch alles gewusst, er war dabei, er hat's erlebt. Aber es ging darum, sie ausreden zu lassen. Sie erzählen, was passiert ist, reden über ihre enttäuschten Hoffnungen. Sie seufzen, wir haben gehofft, dass er der ist, der Israel erlösen wird. Aber es wurde zu einem Fiasko. Plötzlich unterbricht Jesus ihre Rede. Eigentlich greift er sie an. O ihr Unverständigen! So heißt das in unseren Bibeln, aber im Original ist das viel schärfer. Wörtlich heißt das, ihr Dummköpfe oder ihr Narren. Das ist komisch, oder? Schmerzende Herzen, enttäuschte Hoffnungen. Ich werde so leise an die Menschen treten, so vorsichtig. Aber Jesus sagt, ihr Dummköpfe. Wie sollen wir das zu verstehen? Das ist doch so scharf. Wie dumm seid ihr? Wie verwirrt sind eure Herzen? Warum tut Jesus so etwas? Er sagt keinen Vorwurf, keine Anschuldigung, dass sie weglaufen, dass sie Jerusalem verlassen. Er sagt nicht, hättet ihr dort geblieben, hättet ihr jetzt Gewissheit gehabt. Aber er will ihnen helfen, dass sie mit dem Selbstmitleid aufhören. Und das ist sehr wichtig, mit Selbstmitleid aufzuhören. Darum diese harte Antwort. Das kann helfen, dass fast Angriff Das kann heilend wirken, aber ich möchte davor warnen. Liebe Geschwister, bitte versucht das nicht. Das kann vielleicht ein erfahrener Psychologe oder jemand, der lebenslang Seelsorge gemacht hat, aber auf keinen Fall jemand ohne Erfahrung und ohne eine tiefe Beziehung zu Jesus. Sonst kann man sehr tief verletzen. Jesus greift sie also an, um sie aus ihrer Traurigkeit zu wecken. Und er hat für sie eine Gabe, das Wort Gottes. Er hat aus dem Alten Testament Texte ausgewählt, die von ihm reden. Und er zeigt ihnen langsam, dass die Bibel eigentlich die Sachen beschreibt, die sie während dieser Woche in Jerusalem passiert sind. Die Bibel beschreibt das, was sie in Jerusalem erlebt haben. Das ist eine große Weisheit, die wir unbedingt brauchen. Das ist nämlich hilfreich, wenn jemand Aussagen der Bibel mit deinen persönlichen Ereignissen verbinden kann. Wenn man dir einen Bibelvers gibt, der deine Situation beschreibt, der dich anspricht. Du bist traurig und du bekommst einen Vers in deine Situation. Das kann helfen. Die Bibel kann uns wirklich ermutigen oder uns Ratschlag für die Zukunft geben. Aber wieder Vorsicht, wir können Menschen mit Bibelversen auch erschlagen. Also seien wir vorsichtig und das braucht wirklich viel Gebet und eine gute Bibelkenntnis. Jesus hat gezielt solche Worte gewählt, die ihnen geholfen haben. Und nachher bekennen sie, unsere Herzen haben gebrannt. So soll das sein, das Wort so weiterzugeben, dass es anzündet, dass es brennt, dass man etwas versteht. Das ist eine große Gabe, für die sollten wir beten. Wir brauchen immer wieder ein Wort, das die Herzen erwärmt und erkaltete Herz wieder zum Brennen bringt. Also zwei Männer, momentan ohne jegliche Zukunft. Jesus ist mit ihnen gegangen, auch wenn sie ihn über lange Zeit nicht erkannt haben. Er hat ihre Traurigkeit angesprochen, hat sie mit dem Wort Gottes beschenkt, das ihre Herzen angezündet hat. Und den Jüngern war es gut mit ihm. Aber plötzlich sieht er so aus, dass er sie verlassen und weitergehen will. Und das tut ihnen leid. Nicht so, Herr. Es wird Abend werden, bleibe bei uns. Merken wir uns, als ob sich das Motiv wiederholt, nur umgekehrt. Am Anfang, Jesus ging mit ihnen von sich selbst. Hier, bleibe bei uns. Bleibe bei uns. Das ist das, was wir nötig haben. Im ganzen Leben, nicht nur in schlechten Zeiten, dass Jesus mit uns geht und dass er mit uns bleibt. Jetzt kommt die Initiative von ihnen. Bleibe bei uns. Sie wollen das. Und er ist geblieben, hat ihnen noch etwas weiteres geschenkt. Als er mit ihnen am Tisch saß, hat er das Brot genommen, hat gedankt, hat es gebrochen und verteilt. Ohne Worte. Aber sie haben ihn erkannt, die Art, wie er das Brot teilt, das waren vertraulich bekannte Gesten. Sie haben ihn ohne Worte erkannt. Jesus hat an das letzte Abendmahl geknüpft und es wurde ihnen klar, dass das letzte Abendmahl nicht das letzte war. Es kommen weitere und weitere. Es steht hier geschrieben, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie haben ihn erkannt. Jesus ist von ihren Augen verschwunden. Was haben sie gemacht? Um 180 Grad gedreht, noch an demselben Abend in der Dunkelheit. sind sie retour nach Jerusalem gegangen, ohne eine Lampe, ohne Navigation nach Jerusalem. Warum? Es ist nicht mehr so kalt, so hoffnungslos. Jetzt brennen sie und sie müssen das den anderen sagen. Stellt euch vor, was wir auf dem Weg nach Emmaus erlebt haben. Sie haben schon wieder ein Ziel. Ihr Leben hat wieder einen Sinn. Ihr Glaube ist wiederhergestellt. So eilen sie unter ihre Brüder und Schwestern und wollen sich mit ihnen um diese Erfahrung mit Jesus teilen. Und es kommen weitere Berichte. Ihr Zeugnis und die Zeugnisse der anderen fließen zusammen und es bekommt einen Sinn. Es ist klar, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Zusammengefasst, das Erste, Jesus geht mit uns. Ob wir das wahrnehmen oder nicht, ob wir das verstehen oder nicht, er geht mit uns. Die Aktivität kommt von ihm aus. Und das Zweite, Jesus bleibt mit uns, aber die Aktivität ist auf unserer Seite. Wir müssen das wollen, wir müssen das verlangen. Es ist Zeit, ihm das zu sagen. Geh nicht fort, bleibe bei uns, es geht uns gut mit dir. Es kann uns passieren, dass wir ab und zu Zeiten scheinbar ohne Sinn, ohne Zukunft erleben. Aber trotzdem sollen wir wissen, dass unser Leben Sinn und Zukunft hat, wenn wir wahrnehmen, dass Jesus mit uns geht und dass er bei uns bleibt. Er ist auferstanden und er will mit uns sein.